Max Verstappen siegt überraschend bei einem sonst ja eher langweiligen Grand Prix von Japan. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Japan 2025. Und an meiner Seite ist natürlich der Mann mit den knallharten Analysen, kein Blatt vor dem Mund, ist sein Credo. Hallo Matti.
Hallo.
Ja, Matti, heute kriegen Sie alle ihr Fett weg. Es gibt vielleicht nicht allzu viel zu bereden, aber doch so ein bisschen was. Wir müssen natürlich jetzt vielleicht gar nicht zu tief graben, weil wir natürlich die Stories, die sich für diesen Grand Prix, die auf diesen Grand Prix hin geschrieben wurden, ja, die sind zahlreich. Wir haben ja zum Beispiel auch den Fahrertausch Red Bull Racing Bulls Yuki Tsunoda gegen Liam Lawson. Da werden wir mal schauen, wie sich das für Red Bull ausgezahlt hat oder auch nicht. Ansonsten, Matti, wie schaut's aus? Ein Grand Prix, der um 7 Uhr losgeht, hat sich das ausgezahlt an diesem Wochenende, würdest du jetzt mal subjektiv sagen?
Spannend bis zum Ende. Nein, hat sich nicht ausgezahlt. Also der ORF hat sich super gesagt, um 12.40 Uhr ist die Wiederholung. Muss man sich nicht anschauen, wenn man es schon gesehen hat.
Ja, wenn einmal langweilig ist.
Ja, aber ich muss auch sagen, muss man sich nicht anschauen, wenn man es nicht gesehen hat.
Das stimmt ja. Wahrscheinlich, ja.
Also ja. Nein, hat sich leider heute nicht ausgezahlt.
Das nicht, das Feuerwerk ist ja eigentlich schon ein bisschen am Samstag abgebrannt worden. Es ist ein überraschendes Ergebnis nichtsdestotrotz geworden, auch wenn der Grand Prix nicht sonderlich spannend war. Max Verstappen gewinnt vor den beiden McLaren, Lando Norris und Oscar Piastri, die, ja, ich glaube, im Fan- und redaktionellen Konsens das schnellste Auto haben hätten sollen. Für Max Verstappen hat es dann trotzdem gereicht, vor allem auch wegen einer, ja, magischen Runde am Samstag mit einer ganz, ganz starken Runde hat sich Max Verstappen, ich würde fast sagen, überraschend die Pole geholt, oder Matti?
Ja, das trifft es ganz gut. Die McLaren waren immer ganz vorn damit dabei, auch in den Trainingseinheiten, immer die schnellsten gewesen. Ja, damit hat keiner gerechnet.
Und ist wahrscheinlich zurückzuführen, vor allem wenn man auch die Reaktion von Fahrer und Team nimmt, vor allem vor und nach dem Qualifying, dass das vor allem an Max Verstappen lag und nicht an einer Wiederauferstehung des Red Bulls, oder?
Ja, wobei ich auch sagen muss, der Red Bull hat besser ausgesehen jetzt in Japan auf so eine schnelle Runde als die Rennen davor gefühlt. Aber natürlich die Runde, das war das Niveau von Max.
Ja, es war auch ein Streckenrekord, der da natürlich dann aufgestellt worden ist von Max Verstappen. Wirklich durchgehend des Lobes von allen Seiten, sowohl von den eigenen Leuten als auch von der Konkurrenz. Ja, und damit hat er sich dann eigentlich ja schon, sag ich mal, 90% der Arbeit hat er sich schon erspart dann am Sonntag, weil da hat sich dann nicht mehr viel getan. Die ersten 6 Fahrer sind so ins Ziel gekommen, wie sie beim Qualifying auch abgeschlossen haben oder beziehungsweise weggefahren sind vom Rennstart. Dies gab es laut ORF-Kommentatoren erst 4-mal, also jetzt zum 4. Mal, was ich unfassbar überraschend finde. Ich dachte, dass das schon öfter gegeben hat. 2-mal Monaco und 1-mal, glaube ich, Shanghai. Ihr spiegelt aber auch ungefähr den Spannungsgrad des Grand Prix wieder, oder?
Ja. Also, wie gesagt, ich habe ja auch irgendwann mal dazu geschrieben, selbst Monaco ist spannender. Also, ja, da hat sich nichts dran vorne.
Ja, der versprochene Regen, der das Ganze, glaube ich, deutlich interessanter gemacht, dann doch ausgeblieben. Also die Chance war.
Aber das wäre nur interessanter gewesen, wer 2 und 3 wird. Weil, sind wir uns ehrlich, Max hätten die 2 McLaren-Fahrer da aber auch nichts mehr vorgemacht.
Das stimmt, wenn Boxenstopp technisch nicht irgendwas dazwischen gekommen wäre, hätten da wahrscheinlich Lando und Oscar auch nicht reinholen können. Und wie du sagst, ich war ehrlich gesagt auch überrascht, weil die Rennpace, die man dann auch schon sagt, vielleicht hat man tief gestapelt bei Red Bull, weil Helmut Marko hat das auch gesagt, dass man jetzt denkt, dass man Rennpace-technisch schon hinter den McLaren ist, hat sich am Sonntag dann vor allem mit Max Verstappen dann irgendwie nicht herausgestellt. Das ist ja auch etwas gewesen, wo ich jetzt sagen würde, es lag vor allem am Reifenverschleiß. Ich meine, ich glaube, es war 20 Runden vor Schluss, dass man Max Verstappen gesagt hat, ja, push till the end, also mach dir keine Sorgen ums Reifenmanagement. Der harte Reifen, auf dem die meisten Fahrer am Schluss waren, hat scheinbar nicht so abgebaut, dass es relevant geworden ist. Die Temperaturen waren niedrig, aber ja, das war, ich meine, gut, einerseits gut, dass die Fahrer pushen können, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen kein Reifenmanagement sehen, aber andererseits hat sich dann trotzdem nicht viel getan.
Ja, ja, das trifft es ganz gut.
Also ich weiß nicht, wo wäre dann die perfekte Mitte?
Ja, schwierig bei den, diese ganze Reifenthematik ist leider irgendwie, ich weiß nicht, sie kriegen es nicht in den Griff. Kann man nicht helfen. Das war, der harte Reifen war definitiv der beste Reifen heute. Und der rote war, du hast es beim Start auch gemerkt, wir hatten, glaube ich, zwei Leute am Soft und zwei Leute auf Hard oder so, zwei Leute auf Soft und der Rest ist auf Medium gestartet. Schlussendlich war der harte Reifen genau gleich schnell wie der Medium und der Soft, der hat auch keinen Unterschied gemacht. Hat da nicht, wer weiß noch.
Auf Soft war, glaube ich, Doohan und Stroll, also die zwei, die von ganz hinten gestartet sind. Und auf Medium war Lewis und...
Auf Hard.
Ja, auf Hard, meine ich, gestartet.
Genau. Ja.
Lewis.
Ja, aber da war kein Unterschied. Du hast es auch nachher dann gemerkt, beim Kampf zwischen Lewis und Kimi. Da ist der Lewis dann auf dem Medium und Kimi auf dem Harten gewesen und die waren praktisch gleich schnell unterwegs, bis auf das Kimi sogar bis zum Ende durchpushen hat können am harten Reifen, während Lewis das dann einfach irgendwann nach, weiß nicht, zwei, drei Runden einfach wieder abreißen hat lassen müssen.
Ja, wobei ich sagen muss, Kimi ist ja als glaube ich, der Letzte gewesen, der dann noch zum Boxenstopp gekommen ist.
Natürlich.
Der hat noch den neuesten Reifen gehabt.
Aber trotzdem, da war kein Unterschied, kein Zeitenunterschied.
Ja, also das war, ja, es war zumindest jetzt nicht übertrieben taktisch, aber ja, mit dem Einstopp ist dann doch nicht sonderlich viel passiert. Die meiste Action hatten wir, glaube ich, noch. Das glaube ich, war noch ein bisschen das Highlight, als Max Verstappen und Lando Norris gleichzeitig in die Box gekommen sind und man ein kurzes Gemenge gegeben hat. Lando Norris ist auf den Grasstreifen ausgewichen und hat sich beklagt, dass Max Verstappen ihm keinen Platz gelassen hat oder ihn sogar runtergemobbt hat von der Strecke. Ist, glaube ich, nichts, wo man groß Partei ergreifen muss. Für einerseits war offensichtlich jetzt einfach nur Racing, oder?
Ja, das haben wir schon oft gesehen. Gerade auch in China gibt es das oft bei der Einfahrt, dass sich zwei Fahrer, dass einer probiert zu überholen. Ich glaube, der Sepp hat das damals, hat den Lewis da außen überholt. Das gehört dazu, wenn es dazu zwei, drei einfach in dieser Boxen-Ein- und Ausfahrt passen halt einfach nicht zwei Autos nebeneinander hin und Lando war halt hinten und hat nicht überholen können auf der Wiese. Ist halt so.
Ja, finde ich auch. Es gab dann keine weiteren Untersuchungen, dementsprechend ja. Dann doch nur kurze Aufregung. Lando Norris hat dann auch im Interview gesagt, ja, dass die Pace einfach zu ähnlich war auch. Er war quasi flat out von erster bis zur letzten Runde. Eben wie die angesprochene Reifenschonung war nicht notwendig. Das finde ich dann wieder interessant, dass scheinbar dann der große Unterschied auch mitgetragen wird von wie stark ist der Reifenabbau. Also da scheint sich doch so ein bisschen dann der Unterschied zu zeigen zwischen McLaren und Red Bull in der Rennpace, weil wenn beide flat out gehen können, zumindest mit Max Verstappen im Red Bull, scheint es ungefähr gleich zu sein. Da geht es dann darauf an, wer vorne ist, weil du brauchst natürlich dann noch so ein bisschen extra Speed, um dann doch noch zu überholen. Dafür hat es dann bei Lando Norris nicht gereicht. Oscar Piastri hat zwar gemeint, ja, er hätte noch können. Da gab es dann, so sagen wir, im letzten Rennviertel dann noch die Option, ob Oscar Piastri vielleicht Lando Norris noch angreift, um noch selber Max Verstappen zu versuchen einzuholen. Es hat jetzt nicht gewirkt, als hätte es eine Team-Order klassisch gegeben, weder für den einen noch den anderen. Glaubst du, Oscar hätte da angreifen können, Lando?
Das ist meine große Frage jetzt. Wir sind jetzt, Oscar ist jetzt das dritte Jahr dabei, oder?
Mhm.
Ja. Also, die, weiß ich nicht, so diesen... Er ist jetzt ganz neu dabei und der hat auch schon ein Rennen gewonnen. Also das zählt jetzt nicht mehr. Jetzt ist meine Frage, hat Oscar das Potenzial, Weltmeister zu werden oder nicht? Auch was mir nicht ganz klar ist, war das davor abgesprochen, dass Oscar Lando vielleicht nicht attackieren darf? Teilweise hat es schon gewirkt, als hätte Oscar wesentlich mehr Speed. Er ist auf 0,2 auch ran. Durfte er dann nicht weiter pushen oder ging er einfach nicht mehr? Weiß nicht, wenn du, weiß nicht, für mich, also wenn ich gerade im Vergleich habe, jetzt Max und Lando, brauchen wir nicht drüber reden, ist Lando meilenweit von Max entfernt. Und auch gefühlt hat Oscar, kann Oscar Nummer 1 Fahrer sein oder nicht? Du hast jetzt das Auto, um Weltmeister zu werden bei McLaren. Der ist das stärkste Auto, gefühlt, weiß ich nicht. Also bremst man Oscar vom Team her oder kann er einfach auch nicht? Das ist meine Frage.
Es ist ja die Debatte, die wir letztes Jahr auch schon geführt haben, so einigt man sich auf einen Nummer-1-Fahrer oder lässt man beide kämpfen? Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Für uns als objektive Zuschauer ist natürlich ein fairer Kampf immer interessanter. Aber ich meine, wir sehen es durchgehend. Wer kämpft denn wirklich viel teamintern? Wir haben es bei den Ferraris am Anfang so ein bisschen gesehen, aber ich glaube, selbst ohne Teamorder würde Oscar Lando in der Situation jetzt nicht angreifen, auch wenn ihm nicht gesagt wurde, du bleibst hinter ihm, sondern einfach, ich glaube, du holst dir auch das Okay, ihn angreifen zu dürfen. Sonst hörst du, glaube ich, dann was an. Zac Brown, glaube ich, lädt dich in den Boxring ein.
Ja, aber wenn nichts passiert, also...
Ja, natürlich, wenn nichts passiert, aber du gehst ein Risiko ein, aber das ist ja...
Ja, also, natürlich, aber dann wirst du auch nie Weltmeister. Wenn du immer hinter deinem Teamkollegen brav herfährst, dann wird das halt auch nichts. Und was ist, nächstes Jahr haben wir eine neue Regelung. Also, da musst du dir halt schon drüber im Klaren sein, dass dein Auto vielleicht nächstes Jahr nur mehr das fünftschnellste ist. Also, dann wirst du halt nicht mehr Weltmeister für 4 Jahre. Und Oscar hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich weiß nicht, also irgendwann, weißt du, das ist so das...
Na, ich verstehe Logik, aber ich meine, du musst ja auch erstmal dann gewinnen das Qualifying gegen ihn, weißt?
Natürlich, aber Lando hat natürlich auch das Tempo nicht gehabt. Jetzt ist die Frage, sagt man ihm, okay, Lando ist jetzt einen Punkt weiterhin Erster, aber entscheidet man sich jetzt nach 3 Runden auf den Nummer 1 Fahrer? War es das jetzt? Weil dann machst du einen Hackerl unter die Weltmeisterschaft. Meine, Max wird nicht jedes Rennen gewinnen und... Wenn du dich jetzt schon dafür, dann lässt du es hier nicht über das Jahr hinweg racen, weil dann machst du unterm Lando das Hackerl, wenn das Auto nicht einbricht.
Ich meine, als Team willst du ja genau das, oder? Ich meine, als Team willst du das. Ich würde nicht verstehen, warum man es anders machen wollen würde, das Risiko einzugehen, sie kämpfen zu lassen. Als Team ist mir das ja wurscht. Oscar kommt trotzdem aufs Podium oder in die Top 5 oder der andere und wir sammeln die Punkte für die Konstrukteurs-WME und wir holen den Fahrer sicher. Also du willst das ja, aber ich meine, dafür darfst du nicht irgendwie 2 so starke Fahrer, junge Fahrer, die beide noch richtig heiß sind, ins Auto setzen. Weil sie sind zu knapp, als dass es nicht passieren würde, dass sie aneinander geraten irgendwann oder dass sich Oscar denken muss, wie du sagst, warum darf ich nicht vorne sein, wenn es geht? Aber ja, ist vielleicht auch zu früh nach 3 Rennen schon zu beurteilen. Schauen wir mal noch, wenn wir schon dabei sind, Teamkollege Max Verstappen, gehen wir gleich auf das heiße Thema ein. Yuki Tsunoda sitzt das erste Rennen im Red Bull, ist jetzt schlussendlich als
12.
12. genau, ins Ziel gekommen, qualifiziert als 15. gestartet als 14. wegen einer Strafrückversetzung von Carlos Sainz. Hat noch Plätze gut gemacht, was schon eher die Ausnahme bei diesem Grand Prix war. Für Punkte hat es dann doch nicht gereicht, geschweige denn für die Schützenhilfe für Max Verstappen. Hat sich der Tausch trotzdem ausgezahlt in deinen Augen?
Ja, wenn man sich das ganze Wochenende anschaut, Yuki schlussendlich auch Liam am Start überholt, dann in Runde 1 oder 2, glaube ich, hat Liam den Rutscher gehabt. Im Vergleich, du siehst es, Yuki war in den Trainingszeiten bis auf in Training Nummer 2, wo wir 4 Red Flags oder sowas hatten, war Yuki immer in von der Pace her fast gleich auf wie Max. Da waren sich sehr, sehr ähnlich. Da war ja Liam selbst in den Trainingszeiten meilenweit davon entfernt und auch im Qualifying ist, weiß nicht, also Isaac hat Liam im Qualifying auch geschlagen und Isaac hat jetzt auch im Rennen Liam geschlagen. Liam im Endeffekt kannst du das ist jetzt das, was ich aus diesem Rennen sehe, Liam 17er geworden, im Red Bull ist er 18er geworden, weiß nicht. Also Yuki hat Liam definitiv geschlagen und ein besseres Bild abgegeben.
Das ist eben auch das, was ich mit dem, Yuki hat halt darunter gelitten, dass er eine schlechte Runde hatte eigentlich das ganze Wochenende. Das hat ihn halt dazu geführt, dass er in Q2 ausgeschieden ist und 15er qualifiziert war. Muss man auch sagen, war ein bisschen hart. Ich glaube, man hat Yuki eine Runde auf gebrauchten Reifen gegeben in der Qualifikation. Ich habe es leider nicht so detailliert gesehen. aber das habe ich dann noch nachgelesen, war bitter und da leidest du halt dann auch am Sonntag bei so einem Grand Prix. Ich glaube, auf anderen Strecken, wo du vielleicht leicht überholen könntest, hätte Yuki da noch Punkte holen können, weil so gut hat Char auch performt hat und so, dass er jetzt Achter geworden ist, nachdem er sich als Siebter qualifiziert hat, ist auch der Strecke zu schulden, dass eben das Überholen relativ tricky war. Nichtsdestotrotz starke Leistung, verstehe mich nicht falsch, Q3 geholt, was wirklich ja für den Rookie im Racing Bull Hut ab, haben wir lange nicht mehr so starke Performances gesehen. Ich glaube auch, dass das jetzt der 12. Platz, wie du sagst, ist immer noch, weiß nicht, 5 Plätze besser als das, was Liam im Red Bull gemacht hat. Erstens das und ja, du hast prinzipiell ein starkes Wochenende gehabt, das halt durch eine Runde im Q2 halt dann versaut worden ist, weil selbst im Q1 warst du an Max dran, dass du jetzt wirklich realistisch gesehen Max da auch irgendwie nur nahe kommst, wenn der dann im Q3 so eine Runde fährt, ist eh geschenkt. Kannst gar keinen reinsetzen wahrscheinlich von den aktuellen Fahrern. Aber ja, ich würde auch sagen, es ist ein kleiner Trendfall nach oben. Er hatte eine Woche Zeit, sich davor zu bereiten, Yuki, für ein Auto, das berüchtigt ist, dafür schwierig zu fahren ist. Von da an sollte es bergauf gehen und bin dann eben schon gespannt, wie es dann nächste Woche in Bahrain ist, die die Fahrer ja auch eigentlich gut kennen von den Tests.
Hast du das Interview von Franz Trost gesehen?
Ausschnitte.
Ja, wo er gesagt hat, dass du Liam 100 Mal in das Auto setzen kannst und der immer langsamer sein wird als Yuki.
Ich meine, der Mann muss es wissen. Der kennt Yuki gut. Ja, jetzt ist jetzt leider auch ein bisschen Beleg dafür, dass wenn du in einem Auto, das gerade aktuell scheinbar eins der besten Mittelfeldautos ist, der Racing Bull, dann doch so abbeißt, der Liam. Ja.
Und er kennt das Auto eigentlich vom Vorjahr. Eigentlich hätte er nicht hinter Isaac sein dürfen.
Nee, das nicht. Und auch wenn es, ja, der hätte zumindest näher dran sein müssen. Und der hat halt auch da jetzt, sage ich mal, das ganze Wochenende keinen Funken gezeigt, wo ich sage, es lag daran, da wäre noch was drin gewesen, da hat er Pech gehabt. Ja, es wird spannend sein, wenn er jetzt, sage ich mal, wenn das die Ergebnisse sind, die er auch im Racing Bull macht, weiß ich nicht, ob das nicht dann seine letzte Saison ist, wenn das so weitergeht. Gut, schauen wir mal. Wir werden jetzt, glaube ich, jetzt nicht auf die Isaac Hadjar Gurt-Gate im Qualifying eingehen. Wir sind ein Classy-Podcast, liebe Freunde. Aber trotzdem beachtlich, dass du Q1 überstehst, wenn du dein Gurt auf deine Genitalien drückt. Also hart im Nehmen, der junge Mann. Hart im Nehmen. Wie wir es jetzt eigentlich auch schon die ersten Rennen gesehen haben, der Sprung zwischen den Top 3, die aktuellen Max Verstappen und die beiden McLaren ab zu den nächsten Teams ist eigentlich immens. Ferrari, Mercedes, also Charles Leclerc ist Vierter geworden, war dann schon mit 14 Sekunden Abstand zu den Top 3 weit abgeschlagen, ist auch nicht immer noch nicht das, was man eigentlich erwartet hat von den Ferrari-Fahrern, oder?
Nein, ich weiß nicht, was bei Ferrari los ist. Gerade wenn man sich's jetzt anschaut, auch weil ich jetzt gerade den Zeitenunterschied zu George und Kimi sehe, die beide auf knapp eine Sekunde an Charles rangekommen sind, gefühlt baut der Ferrari während dem Rennen auch nochmal ein bisschen ab.
Während man schon am Anfang nicht super stark ist.
Ja. Ja. Also Charles hatte irgendwann einmal 5 Sekunden Vorsprung auf George. Der George dann schlussendlich aber ist dann rangekommen. Gefühlt kommt der Mercedes einfach besser mit dem Reifen auch zurecht oder hat mehr Pace. Also, ich weiß nicht, der Ferrari ist leider Gottes sehr enttäuschend und total im Niemandsland. Ich bin mir sicher, dass George knapper an den ersten dreien dran gewesen wäre, als es Charles ist. George hat sich halt, weiß nicht, der im Qualifying die Runde nicht ganz sauber getroffen. Tue ich mir ganz schwer, Ferrari. Ja, sie sind halt im Moment vierte Kraft, wenn ich mir auch jetzt den Red Bull mit Max hernehmen, sind sie vierte Kraft.
Ja, würde ich auch sagen, das schaut von der Pace her, haben sie noch nicht wirklich irgendwas gezeigt, wo ich sage, ja wow, als einziger war die Sprint-Performance von Lewis in China, aber sonst bis jetzt sehr, sehr, und ich meine, ich weiß nicht, ob es dran lag, einfach, dass die Erwartungshaltung deutlich größer war. Sonst würde man vielleicht sagen, ja, ist Ferrari, wie wir sie die letzten, weiß nicht, 6, 7 Jahre kennen, sind halt jetzt da, wo sie sind. Aber jetzt war die Erwartungshaltung so groß. Ich meine, wir haben auch von diesem Vierkampf an der Spitze geträumt. Mit 13 Sekunden Abstand zu den Top 3 sind wir da halt auch wieder entfernt davon. Also diese versprochene magische 2025er Saison mit einem, weiß ich nicht, 6 Fahrern, die Weltmeister werden können, die sehe ich aktuell, glaube ich, nicht sich entfalten.
Das ist halt so absurd, dass Red Bull einfach 61 Punkte Dritter ist und die 61 Punkte einfach Max seine Punkte sind und Ferrari hat so 35.
Man muss sagen, sie wären knapper dran, wenn es diese Disqualifikation nicht gegeben hat. Aber ich meine, die musste auch erstmal holen.
Ja, aber da waren sie, aber da haben sie auch gar nicht, da wären sie auch nur dran gewesen. Ja, also sie wären ja nicht vor Max gewesen. Also so ist es ja nicht. Also nicht. Ja.
Ja,
schlimm.
Lewis Hamilton kommt auch noch nicht wirklich in die Gänge. Holt nicht, ich habe das Gefühl, dann bei der Rennpace, die Quali und so schaut alles nicht so schlecht aus. Wir haben ja noch im Sprint gesehen, aber irgendwie auf das ganze Renndistanz kommt er auch gefühlt nicht so gut wie Schal noch damit zurecht, mit dem, was er hat. Qualifiziert nur wirklich als Achter, sogar im Hinter hat Schal. Rechnest du damit, dass er noch Schal schlagen kann in dieser Saison im gleichen Auto? Unabhängig davon jetzt, ob es jetzt Upgrades gibt?
Ist ganz, ganz schwierig für beide. Der eine hat 15, der andere 20 Punkte. Habe ich mir gerade angeschaut. Die sind halt. Schlussendlich sind sie punktetechnisch sehr eng zusammen.
Leistungstechnisch genauso eng zusammen aktuell, würdest du sagen?
Ja, im Sprint war der Lewis halt wieder da. Es weiß nicht. Gefühlt wirkt es so, dass Ferrari das Auto am Wochenende immer nur für einen Fahrer herbekommt. Und nicht für beide. Ich weiß nicht, was los ist. Im Moment würde ich sagen, hat Charles die Nase vorne, wirkt im Allgemeinen einfach runder. Man darf nie vergessen, Lewis startet eigentlich immer jedes Jahr schwächer ins Jahr und wird über das Jahr hinaus dann einfach stärker. Also der wird schon nochmal knapper werden. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich das selber auch anders vorgestellt. Du gehst nicht zu Ferrari, um dann erst wieder Mercedes vor dir zu haben.
Das stimmt. Ich glaube, man hat da deutlich mehr erwartet und der Mercedes mit Platz 5 und 6, eben George Russell und Kimi Antonelli, muss ich auch sagen, ist stark. Also der kommt mir, also das ist, glaube ich, das beste Auto, das wir seit der 2021er Saison von Mercedes so gesehen haben.
Und vor allem, weil sie wirken da auf bei jedem Rennen jetzt gerade. Wir haben 3 Rennen gehabt und sie kriegen immer ihre Pace hin.
Ja.
Das hatten wir die letzten 3 Jahre einfach nicht. Da war es einfach, einmal warst du einfach nur, weiß nicht, 9., 10., dann hast du mal wieder vielleicht aufs Podium mitfahren können und jetzt merkst du, ah okay, das Auto, also der Schritt nach vorne war ein großer, den sie gemacht haben. Sehr konstant zumindest jetzt.
Das finde ich auch. George gefällt mir diese Saison eben auch gut. Wir haben gesagt, er hat es im Qualifying verloren. Ich meine, harte Worte dafür, dass du Fünfter bist.
Nein, verloren gegenüber von Charles.
Ja, ja, genau. Ja. Aber selbst da 5. Platz, das ist ja etwas, sagen wir, wo man dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gesagt hat, ja, passt, nehmen wir mit jetzt. Das ist ungefähr da, wo wir sind. Jetzt rechnet man schon mehr mit Podien und so. In diesem Rennen jetzt wäre es, glaube ich, auch so schwierig gewesen, weil McLaren prinzipiell stark, Max Verstappen halt eben noch eine Stufe über allen anderen. Aber ja, 5., 6., ich schätze, das ist jetzt aktuell, der Kampf mit Ferrari ist der realistische, den es zu führen gibt für Mercedes. An McLaren wird man schwierig rankommen. Eben, und das Wichtige ist, die Punkte zu holen, um Red Bull dann vermeintlich hinten zu halten in der Konstrukteurswertung. Kimi, muss man auch sagen, starkes Rennen dann gehabt. Hat nicht immer ganz perfekt gewirkt, auch im Qualifying, da gab's Phasen, wo es dann knapp auf knapp kam, dass er sich dann noch qualifiziert, aber schlussendlich hat dann alles rundum gepasst, hat die schnellste Rennrunde geholt, hat auch eine Führungsrunde abgespult, damit 2 Rekorde von Max Verstappen sich gesichert, und zwar als jüngster Fahrer eben die schnellste Rennrunde zu haben und Führungsrunden zu fahren. Ich glaube, das Rennsieg geht sich nicht mehr aus. Als jüngster Fahrer, den hätte er dieses Wochenende sich holen müssen. Den Rekord behält jetzt erstmal Max. Eng genug beieinander, würde ich sagen, da kann man aktuell sehr zufrieden sein im Hause Mercedes. Aber es geht natürlich keine Woche, dass man nicht einfach sagt, um Unruhe zu stiften, Max Verstappen ab 26 in Mercedes. zu schauen, wer rausfliegt.
Aber das glaube ich, im Moment sind die Leistungen von George und Kimi einfach zu konstant gut, dass du dir da jetzt selber Unruhe ins Haus bringst,
indem vor
du
allem
da einen großen Fahrer, es wäre ein großer Fahrerwechsel, so ist es ja nicht.
Spielt kein, und genau, es, sich damit jetzt großartig zu beschäftigen oder es überhaupt zu thematisieren, wäre absolutes Gift, glaube ich, spielt unnötig bis zum Gehen nicht mehr.
Und kostet auch wahrscheinlich wesentlich mehr, Max zu verpflichten, als sich jetzt George zu behalten oder den jungen Kimi
das, zu leisten. Das glaube ich auch. Gehen wir noch zu den anderen Teams der Stunde im Mittelfeld, würde ich sagen. Und für mich sind das eigentlich die zwei Teams, die da jetzt irgendwie am meisten noch aufzeigen. Williams und Haas. Wir haben da noch zwei Fahrer, die Punkte holen. Oli Beermann als 10. einen Punkt geholt, Alexander Elben als 9. 2 Punkte geholt. Was man normalerweise sagt, zum Beispiel bei Alex Elben, das wäre früher ein Traumtager gewesen. War trotzdem nicht sonderlich zufrieden am Funk. Also da sind die Emotionen hoch gewesen. Hat aber bis jetzt jedes Wochenende gepunktet und eigentlich sollte man bei Williams auch noch mit Platz 5 in der Konstrukteurswertung mehr als zufrieden sein, oder?
Ja, sie sind, wie man sieht, best of the rest. Wobei ich sagen würde, dass sie da einfach ein bisschen Glück gehabt haben, dass die Racing Bulls bisher eine eher schlechtere Strategie die letzten beiden Rennen hatten.
Leistungstechnisch sind die Bullen vorne, würde ich sagen. Ja. Strategietechnisch, ausbeutetechnisch hat es halt nicht hinkaut die letzten drei Rennen.
Ja, der Isaac heute zum ersten Mal gepunktet.
Waren für ihn die ersten? Ja.
Ja, waren seine ersten Punkte. Ja, im ersten Rennen gut Pech, ist ja wurscht. Ich würde sagen, der Williams, kann man sehr zufrieden sein. Das Einzige, mit dem man nicht zufrieden sein kann, ist tatsächlich im Moment Carlos.
Genau, ein Punkt bis jetzt. Er hat jetzt drei Strafplatzierungen bekommen für dieses Rennen, ist dann als 15. gestartet. Ob jetzt viel mehr drinnen gewesen wäre, schwierig zu sagen. Im Rennverlauf hat es jetzt nicht so gewirkt, als hätte Carlos da Pace oder sonst was gehabt, um nach vorne stechen zu können. Da hätte man sich wirklich, glaube ich, jetzt zum Saisonstart deutlich mehr erwartet von Carlos. Ich auch, muss ich sagen, ganz persönlich, dass er dann doch einige Plätze immer hinter Elben landet, der das Team da quasi alleine trägt. Die vor allem das Auto offensichtlich gut wirkt. Ist ja nicht so, als wäre Alex, als würde sich der jedes Wochenende schwer tun, im Gegenteil. Man hat da eine gute Ausbeute, man ist im Qualifying brav. Und ja, also wenn Carlos da anzieht, dann sehe ich die wirklich, dann ist Platz 5 absolut drinnen, wenn Carlos die Pace von Alex matchen würde.
Das stimmt, ja.
Ein Fahrer, der, finde ich, jetzt auch aktuell wirklich für Furore sorgt, ich hätte nicht gedacht, dass der im Haas so eine routinierte Leistung bringt, ist Oli Beermann. Ist jetzt im 10. geworden, hat einen Punkt geholt, hat sich auch als 10. Qualifiziert. Haas Q3 ist jetzt nicht mal nichts, was ganz üblich ist. Hat auch deutlich Esteban Ocon geschlagen, einen sehr erfahrenen Teamkollegen. Der ist für mich aktuell auch einer der Rookies, die deutlich über ihren Erwartungen performen.
Ja, wobei mir Olli letztes Jahr schon sehr gut gefallen hat. Ich finde überhaupt, also Kimi, Isaac und Olli waren dieses Jahr bisher alle brav, bis auf im ersten Rennen. Aber das war auch ein spezielles Rennen.
Alle drei im ersten Rennen.
Ja, gut, aber im Kimi war brav. Aber. Im ersten war eher Kimi. Aber jetzt ansonsten jetzt Isaac und Olli, die letzten beiden Rennen eigentlich, habe ich die beide, ja, waren brav. Überhaupt geben eine sehr, sehr... Sie wirken beide sehr schnell einfach.
Ja, schnell und routiniert, fast schon so im Duell. Die lassen sich nicht den Schneid abkaufen. Ja, das ist so, im direkten Duell machen sie jetzt keine unnötigen Fehler. Aggressiv, aber überlegt. Für mich auch passt das bei den beiden aktuell sehr. Und ich muss sagen, ja, ich war vor allem bei Isaac, weil ich ihn halt nicht kannte, skeptisch. Olli, ja, war die Schnittmenge bis jetzt also auch sehr klein. Hat man zwar schon im Ferrari gesehen, aber der Haas war halt ein bisschen eine
ist ein anderes Thema, ja.
Dementsprechend, dass er dann aber aus dem Haas dann doch so viel rausholt, Chapeau, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, hält Haas dementsprechend auch im Rennen um die besseren Konstrukteursplätze. Dafür müssen einige deutlich härter kämpfen, wie zum Beispiel auch Aston Martin. Fernando 11. geworden, knapp an den Punkten. Der hat sich, glaube ich, auch noch dieses Mal ein bisschen mehr von seinem Auto erwartet. Teamkollege Lance Stroll 20. zugegeben mit einem Boxenstopp mehr, da ist dieses Experiment mit den Softreifen in die Hose gegangen.
Jetzt sind wir uns ja echt der Aston Martin, aber sowieso, das ist ja auch im Niemandsland.
Ja, also leistungstechnisch scheint da nichts zu gehen, also man, schwierig zu sagen, also die müssen wirklich auf die Geistesblitze von Adrian Newey warten und vielleicht die Saison noch durchtauchen. Ich weiß nicht, was man
Der Wagen wirkt langsamer, also ich würde sagen, der Wagen ist gerade mal schneller als Sauber und Alpine oder auf einem Level mit Alpine matcht man sich da. Ich finde, also sie sind definitiv langsamer als Williams und definitiv langsamer als die Racing Bulls vom Wagenspeed her. Einzig Haas hat sehr gut gepunktet, sehe ich gerade in China.
Ja, das ist halt dann die Frage, liegt's, also wir haben jetzt noch diese Änderung an den Wings gehabt und so, schauen wir mal. Aber ja, du bist mit Oli Berman 10. geworden, Fernando Alonso 11. Also das war ein direktes Duell, das hast du verloren. Also Punkt aus.
Genau.
Wenn du dann auch nicht ins Q3 kommst mit deinen Autos, an so einem Compris, wo du es nicht überholen kannst, dann wirst du schwer tun. Kann man aktuell mit den Plänen, die man da hat und mit dem Geld, das man investiert, definitiv nicht zufrieden sein mit so einem Ergebnis. Ja, Alpine auch da, die Hoffnung war groß, das Ergebnis eher nüchtern, Pierre Gasly 13., Jack Doohan 15., da Doohan auch eher aufgehalten am Ende, ich glaube, der wäre auf anderen Strecken auch weiter nach hinten gerutscht, der hat die Leute gesammelt dann am Ende hinter ihm und ja, Pierre hat nach vorne hin auch nicht wirklich performen können.
Ja, beim Pierre wissen wir, dass der eine gewisse Klasse ja hat, beim Jack bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob er dieses Jahr überstehen wird.
Schweren Crash auch gehabt im Training, der natürlich Geld und Ressourcen kostet beim Rennstall. Das sind halt so Sachen, die diese Gerüchte weiterhin befeuern, dass der die Saison vielleicht nicht zu Ende fahren wird in dem Auto. Ob jetzt ein anderer mit den Bedingungen mit diesem Auto viel besser performen würde, sei dahingestellt. Aber ja, tut sich noch sehr schwer. Dann noch Sauber, gut, die sind ungefähr dort, wo man sie einschätzt.
Nico leider 16. Ja, sie haben Punkte geholt im Vergleich, im Gegensatz einfach zu den Alpinen. Alpinen noch punktelos und Sauber hat die 6 Punkte im ersten Rennen geholt. Sie sind aber eigentlich beide auf demselben Level.
Ich würde auch sagen, also ich muss sagen, ich traue Alpinen doch noch zu, mehr Punkte zu holen im Laufe der Saison als jetzt Sauber.
Da muss aber wieder so ein Brasilien-Rennen passieren. sonst ein Gefühl, also der Alpine, so ist es ja nicht. Also ich sehe jetzt nur den direkten Vergleich zwischen Jack und Pierre. Aber Pierre ist ja jetzt auch nicht so, dass der da, ja, weiß ich nicht, so zumindest einen Punkt einmal holt, so 10. wird, aber auch Pierre ist ja eigentlich von den Punkten ja doch, da sind so viele andere Autos dazwischen, dass selbst da so viel passieren muss.
Leicht wird es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Alpine letzter wird gegen Sauber, aber weiß nicht.
Wir brauchen nur ein paar solche Japan-Rennen, wo sich einfach nichts tut und keiner. Im Qualifying schaffen sie das nicht. Weil, also Q3 sehe ich beim Alpine nicht. Da sind die so weit weg von der Pace.
Das stimmt.
Aber gut, haben wir Sauber auch nicht gesehen. Ja, ich bin gespannt.
Ja, ohne den Brasilien-Compris und dann noch Katar wären es wirklich sehr wenige Punkte für Alpine gewesen im letzten Jahr.
Glaubst du, würde Colapinto mehr machen? Ich glaube, der
deswegen
reißt halt nicht
aktuell
raus
nicht.
Jetzt gerade.
Deswegen, das meinte ich auch, dass das, wenn sie jetzt Colapinto statt Doohan sagst, okay, du sicherst dir vielleicht eher den Vertrag mit Colapinto, dass du den Fahrer sicherst, bevor er jetzt vielleicht wirklich abgeworben wird. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Vertrag der bekommen hat, ob das nur ein Jahr geht. Ich glaube, realistisch wäre das, dass der jetzt keinen 3-Jahres-Vertrag unterschreibt, wenn er schon für Aufsehen sorgt als Testfahrer. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er nächstes Jahr vielleicht abgeworben werden könnte. Also ich glaube aber auch nicht, dass er in dem Auto jetzt auf einmal zaubern wird. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Da muss noch was passieren bei Alpine. Und ja, ich finde es nur schwierig abzuschätzen, was die Strategie der Teams ist, was Upgrades angeht dieses Jahr. Weil ja doch das nächste Jahr wahrscheinlich sehr viele Ressourcen bindet mit dem neuen Motorenreglement und ja. Da musst du parallel noch einen V10 bauen, also falls Falls wir da dann in 4 Jahren wieder einen neuen Motor brauchen. Ja, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Kurve des Wachstums der Leistung der Teams flacher ist als in den letzten Jahren, weil du es vielleicht im nächsten Jahr dann nicht unbedingt so wiederverwenden kannst. Ich würde nicht die ganz großen Sprünge erwarten.
Vielleicht ist es nur das eine Teil, der eine Frontflügel und schon, zack, bumm, bist nicht mehr Letzter, sondern Erster.
Ja, das haben wir ja schon sehr oft gesehen, oder? Weiß nicht. Ja, nächstes Wochenende geht es dann eh gleich wieder weiter. Bahrain, Grand Prix. Mette, ich glaube, das ist dann der, den ich alleine machen werde, oder?
Außer der René kann dazu stoßen, ja.
Ja, werden wir mal schauen, wenn wir ihn verpflichten können. Ich würde jetzt mal ad hoc nicht damit rechnen. Ansonsten müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Mette sich in den verdienten Osterurlaub verabschiedet.
Ah, ich dachte, du sagst Ruhestand.
Sorry, da kann ich dich noch nicht entlassen, Mette.
Ja, nicht für den Podcast, arbeitstechnisch.
Ja. Nein, das müssen wir doch mindestens 35 Jahre machen, Mette. Ja, nee, aber Bahrain, wenn wir schon dabei sind, Mette, geben wir gleich Tipp, unsere Tipps ab.
Tipps.
Dieses Wochenende, glaube ich, wir haben zumindest großteils die richtigen Fahrer an der Spitze gehabt. Die Sortierung war leider falsch.
Ja gut, ich hatte George.
Du hattest George, aber ja. René und ich haben zumindest die Fahrer richtig gehabt, aber von Maxi haben wir beide nicht getippt. Hat zumindest ausgehört. Nein, okay. Max war immer Dritter. Ja.
Schau's. Ja, Max war bei euch beiden Dritter und...
Ah, ich habe Lando auf der 1, aber ihr habt wenigstens Lando auf der 2. God damn it. Schade. Egal.
Na ja, gut, sind wir uns ehrlich, es wird sich zwischen 4 Fahrern wieder tun, oder?
Was wird sich in Bahrain
tun? Wir fahren Bahrain. Die 2 McLaren tun sich halt nicht viel, einfach. Bahrain, sehr motorlastig. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist schwierig. Ich tue mir gerade schwer. War das die
Wiederauferstehung des Red Bulls? Muss am Podium sein?
Ja, ich habe meinen Tipp. Ich sage Oscar Lando Max.
Okay. Der Abstand ist eigentlich zu groß von den dreien, als dass ich da irgendwas anderes glauben möchte. Die Strecke ist bekannt, sollte jetzt keine großen Überraschungen beinhalten. Wenn man dort schon testet, dann kann es doch das Setup richtig haben. Ah. Die Erwartungshaltung, glaube ich, bei Red Bull ist, ja, du musst das aber eigentlich, ja. Ich sag Lando, Oscar, Max. Ich glaube, der McLaren, Max. Ich traue Max absolut zu, dass es auch gewinnt, weil, ja, wenn es sowas rauszahlst im Qualifying und die Rennpace stimmen kann. Aber ich glaube, der Reifen wird wahrscheinlich mehr belastet sein und ja, dementsprechend, glaube ich, wird der McLaren im Vorteil sein. Lando, Oscar, Max sage ich erneut. Aber ja, wenn es das jetzt wieder nicht wird, dann muss ich, glaube ich, langsam anfangen umzudenken. Renés Tipp holen wir auch noch ein. Den findet ihr dann wie gewohnt auf Instagram @overtake_drf1podcast. Vor Rennbeginn posten wir da immer unsere Tipps.
Sollen wir wetten? Ich sag, René sagt auch, beide McLaren aufs Podium.
Ja, 100%. Ich muss auch zugeben, ich meine, das sind immer die Tipps, aber wenn du realistisch tippst, ist das halt einfach was
sein muss. Es ist also das schnellste Auto.
Schnellste Auto, sehr gute Fahrer und ja, die anderen Teams überzeugen nicht in der Form, wie es McLaren tut. Ja. Dementsprechend absolut verdient jetzt auch. Und da muss man sich halt eben nur Max Verstappen geschlagen geben, aber das kann passieren. Das passiert nicht jedes Wochenende und dementsprechend kannst doch dieses Wochenende zufrieden sein.
Ja.
Wie gesagt, auf Instagram @overtake_df1podcast gerne vorbeikommen, uns gerne auch Nachrichten schicken, folgen. Wenn ihr auch Feedback für uns habt, aber lieber per Mail euch meldet, gerne unter overtakef1@gmx.at ist die Adresse. Da freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Und ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche zur Rennanalyse vom großen Preis von Bahrain. Also es geht Schlag auf Schlag hier bei uns und zum Ende noch einmal das Endklassement, das vorläufige. Liebe Leute, wir sind wieder sehr knapp nach Rennende bei der Aufnahme. Also wir hoffen mal, dass da niemand jetzt disqualifiziert wird, weil das ist jetzt der Endstand unseres Wissens nach vom großen Preis von Japan 2025. Max Verstappen gewinnt mit einer unglaublichen Quali-Performance und einer fehlerlosen Rennperformance den großen Preis in Suzuka. Zweiter Lando Norris und dritter Oscar Piastri, die zwei, die noch knapp hinterm Red Bull bleiben konnten. Danach reißt es ein bisschen ab. Vierter wird Charles Leclerc im Ferrari vor George Russell und Kimi Antonelli im Mercedes. Antonelli eben als jüngster Fahrer Rennrunden und die schnellste Rennrunde. Starke Performance hier. Also Lewis Hamilton im Ferrari siebter geworden. Isaac Hadjar mit einer auch starken Qualifying-Performance und einer relativ fehlerfreien Rennperformance am Sonntag 8er, gute 4 Punkte geholt für den Rookie. Alex Albon setzt den Punktestreak fort, holt 2 Punkte als 9er. Oli Bearman auch starker Rookie, der dritte Rookie in den Top 10, holt sich damit auch noch einen Punkt. Fernando Alonso wird 11. im Aston Martin, Yuki Tsunoda bei seinem Heim-Grand Prix und seinem Debütrennen für Red Bull 12. Die Aussichten sind rosiger, sage ich mal, für Red Bull mit dem Japaner Pierre Gasly, 13. im Alpine, Carlos Sainz im Williams, 14. Jack Doohan im Alpine, 15. Nico Hülkenberg wird 16. im Sauber, Liam Lawson, bei seiner Wiederkehr im Racing Bull nur 17. Esteban Ocon im Haas, 18. Gabriel Bortoletto im Sauber, 19. und Lance Stroll wird 20. auch ein gebrauchter Rennsonntag für den Kanadier. Und damit sind wir am Ende des Klassements und am Ende dieser Folge angekommen. Wir wünschen euch eine schöne Woche am Rennsonntag, dann natürlich nicht vergessen einzuschalten und dann wieder am Dienstag zur Rennanalyse mit uns den großen Preis von Bahrain analysieren. Diesmal müssen wir zum Glück nicht allzu früh aufstehen, es wird eher ein Spätnachmittags-Compris. Darauf kann man sich ja schon mal freuen und wir freuen uns dann auch wieder auf euch am Dienstag. Und bis dahin, alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund. Und Matti?
Wir wünschen genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.